Ein herzliches Willkommen zu unserer Bibelstunde. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit mit Ihnen, wo wir miteinander auf Gottes Wort hören wollen. Herzlich begrüße ich Herrn Pfarrer Hollweger mit seiner Frau in unserer Mitte. Schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns schon sehr auf die Auslegung, auf die Verkündigung. Es wird ein Wort aus dem Matthäusevangelium sein. Mehr verrate ich jetzt noch nicht. Herr Pfarrer Hollweger, Sie sind Pfarrer unserer evangelischen Landeskirche in Württemberg und seit 2009 freigestellt als Geschäftsführer der Christusbewegung Lebendige Gemeinde mit Sitz in Korntal. Sie wohnen mit Ihrer Familie ganz in unserer Nähe, in Herrenberg drüben, und ich denke, dass Sie vielen von uns bekannt sind durch den Christustag, durch die Abendbibelschule in Herrenberg und Umgebung, auch durch manche Vortrags- und Gesprächsreihen. Wir sind sehr dankbar, dass Sie heute bei uns sind. Und dann weiß ich, dass Sie daneben noch Cartoons und Illustrationen rund um die Bibel und die Kirche machen. Ich habe eigentlich gedacht, Sie lassen uns heute ein bisschen was in der Verkündigung mit davon sehen, habe ich aber jetzt gerade gehört, dass es nicht der Fall sein wird, um uns nicht abzulenken. Und es ist ja ein wertvolles, gutes Argument. Aber mich würde es doch interessieren, wie kommt man zu so einem Hobby, das sicherlich weit mehr ist wie ein Hobby? Wie kommt man zu einer solchen Begabung? Und ich frage jetzt mal ganz naiv und harmlos, ist es Naturtalent? Ist es nur Naturtalent oder steckt da auch eine harte Arbeit dahinter? Vielleicht sagen Sie gleich ein Wort oder nachher?
Das heißt immer, tu es gleich. Harte Arbeit. Jahrelanger Matheunterricht, so hat es angefangen. Matheunterricht, genau, daneben. Und dann war es ein Kunstlehrer, der mich ermutigt hat, das zu professionalisieren. Und ich habe das auch zu einer Zeit gemacht, als noch nicht ganz sicher war, ob Theologiestudierende übernommen wurden. Und deswegen waren sowohl Cartoons als auch damals Webdesign die zwei Säulen, wo wir gesagt haben, wenn es je mit dem Pfarramt nichts wird, dann gehen wir halt in die brotlose Kunst.
Vielen Dank. Also Mathe, dann wäre es, glaube ich, für mich nichts gewesen. Aber vielleicht für den einen oder anderen. Bevor sich gleich unsere neuen Bibelschülerinnen vorstellen werden, wir freuen uns ganz von Herzen und heißen Sie mit einem lieben, herzlichen Applaus in unserer Mitte willkommen. Wir sind sehr dankbar für Sie, freuen uns, dass Sie sich heute auch so einheitlich gekleidet haben. Bin schon ganz gespannt auf den Grund.
Auf der Karte steht der folgende Bibelvers aus 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 10. Den lese ich kurz vor. Er rettet, um den lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn Jesus Christus vom Himmel her zu erwarten.
Genau, und wir haben uns genau den Vers ausgesucht, weil das so der Leitvers ist von der Schwesternschaft und von uns als Bibelschule. Und wir sind schon gespannt, was wir mit dem in diesem Jahr erleben werden.
Genau, und unsere Namen waren ja ganz gut in dem Film zu erkennen, unsere Gesichter aber nicht. Und damit Sie jetzt einfach unsere Namen noch unseren Gesichtern zuordnen können, möchten wir uns einfach kurz vorstellen. Und ich beginne auch gleich. Ich bin die Luisa.
Ich bin Vivienne.
Ich bin die Annika.
Ich bin Anna.
Rahel.
Ich bin Judith und wir freuen uns schon auf das kommende Jahr und Sie alle kennenzulernen.
Wir sind begeistert von euch. Ich bin Schwester Doro und zusammen mit Schwester Anne leiten wir die Bibelschule und Sie ahnen schon, wir haben echt Glück. Das ist einfach eine Riesenfreude, mit jungen Frauen und jungen Menschen unterwegs zu sein. Und die sind kaum da und schon drehen die hier einen Film und ich habe sie nachts rumschleichen sehen. Ich wusste aber nicht, was das auf sich hat. Aber die sind wirklich hier durch die Gänge geschlichen mit ihren Masken und haben geguckt. Es war wirklich wie im Krimi. Und ich vermute mal, unser kommendes Jahr wird wirklich sehr abenteuerlich. Wir werden viel miteinander erleben und vor allen Dingen haben wir das große Glück, dass wir unseren treuen Gott erleben werden. Er ist da und er ist der Beste und das ist so das innere Leben der Bibelschule. Wir wollen diesen Gott besser kennenlernen. Und deshalb werden wir jede Woche in der Bibel lesen. Wir werden miteinander beten, wir werden miteinander singen, wir werden miteinander Dinge erleben, um diesen Gott und uns und einander besser kennen und lieben zu lernen. Und wir sind schon richtig neugierig, was da alles so kommen wird. Also in euch steckt so viel Potenzial. Ich glaube, langweilig wird es uns nicht. Und jetzt wird Schwester Anne einfach noch mit uns beten für die Bibelstunde, für die Bibelschule und für uns alle hier.
Danke, lieber Herr, für den neuen Start jetzt in das neue Schuljahr. Danke für Rahel, für Anna, für Vivian, für Luisa, für Annika und für Judith. Danke, dass Sie hier sind und danke, dass du uns das gemeinsame Jahr schenkst. Und wir wollen einfach damit rechnen, dass du uns begegnest, dass du uns prägst, dass wir dich besser kennenlernen und mehr so leben, wie du dir das gedacht hast. Und das ist einfach auch unser Wunsch für dieses Jahr und auch für uns alle hier. Und ich danke dir auch, dass du alle anderen Bibelschüler siehst, die schon mal hier waren, die ehemaligen. Danke, dass du sie auch siehst, jeden Einzelnen an seinem Platz. Wir wollen dich einfach bitten, dass du sie auch im kommenden Schuljahr segnest. Dort, wo du sie hingestellt hast, in den Schulen, im Rallye-Unterricht oder in der Gemeinde oder daheim in ihrer Familie. Danke, dass du jede Einzelne siehst und dass du durch jede Einzelne segnen möchtest. Und danke auch, dass wir jetzt die gemeinsame Zeit hier haben. Danke, dass wir hier im Frieden sind, dass wir uns hier in Freiheit treffen können. Ich möchte dich bitten, dass du den Herrn Hohlweger segnest, dass du durch ihn zu uns redest und dass du uns jetzt einfach das wichtig machst, was für uns dran ist. Danke, dass du da bist und dass du ein Gott bist, der gerne spricht. Amen.
Und wir danken Ihnen, dass Sie vielleicht auch immer wieder, wenn Gott Sie erinnert, für unsere Bibelschülerinnen, für die Bibelschule, für unsere Schwesternschaft beten. Wir sind richtig, richtig dankbar und das haben die Bibelschülerinnen auch schon erlebt und sind es auch, dass hier wirklich viel gebetet wird. Auch unsere ganze Schwesternschaft, die Bibelschule ist da eingebettet und das ist für uns ein Riesengeschenk, ein Riesenglück. Vielen Dank für alle Unterstützung.
Ich darf Sie heute mitnehmen in ein Thema, das mich in den letzten Wochen besonders bewegt hat. Dein Reich komme. Das ist die bekannte Bitte aus dem Vaterunser und ich möchte heute mit Ihnen der Frage nachgehen, wie funktioniert das konkret? Wie machen wir, dass dieses Reich in unserem Leben Raum gewinnt? Wie geben wir dem Platz? Wie leben wir diese Bitte, die Jesus uns vorgebetet hat? Dein Reich komme, Sie wissen es alle, Sie kennen es alle. Das ist die zweite Bitte aus dem Vaterunser. Es ist das Gebet, das Jesus seine Jünger gelehrt hat. Von ihm haben sie gelernt, was es heißt, sich ganz in Gottes Gegenwart zu stellen. Und es ist quasi die verdichtete Theologie, der verdichtete Glaubenskurs, den Jesus seinen Jüngern anbietet. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Ganz wörtlich steht da, dein Königreich komme. Das geht in unserer Übersetzung etwas verloren, aber wenn Jesus vom Reich Gottes spricht, dann ist das im Griechischen und im Hebräischen meint es immer ein Königreich. Es ist einer, der königt, könnte man wörtlich übersetzen. Wir denken ja, wenn wir das Wort Reich hören, eher an ein Gebiet, das bestimmte Grenzen hat, von A nach B geht, das sich vielleicht durchwandern lässt. Und erst an zweiter Stelle kommt bei uns eine Person. Aber biblisch gehört das ganz eng zusammen. Es gibt dieses Reich, wörtlich dieses Königreich, Königtum, nicht ohne den König. Es geht um eine Person, die einen bestimmten Machtbereich ausfüllt. Der König und sein Reich sind zwei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Und die erste Spur, die ich geben will mit der Antwort, wie Gottes Königtum in meinem Leben Raum gewinnt, das sind genau diese beiden Pole. Dass ich die Sehnsucht nach dem König und die Sehnsucht nach seinem Reich in meinem Herzen wachhalte. Ich habe ganz bewusst darauf verzichtet, mit Haltungen oder mit praktischen Tipps einzusteigen. Das ist alles gut und das werden wir nachher auch alles noch hören. Aber wie kommt es dazu, dass ich überhaupt den Willen dazu verspüre, diesem König zu folgen? Dass ich eine Sehnsucht habe danach, dass sein Reich kommt? Und beides gehört zusammen. Es gibt diesen König nicht ohne sein Reich Und es gibt dieses Reich nicht ohne den König. Zum ersten Punkt, die Sehnsucht nach dem König. Wenn wir diese Bitte hören, dein Reich komme, dann steht fest, Gott wird nicht erst einmal irgendwann König, wenn wir es zulassen, sondern er ist es schon. Ganz unabhängig von unserem Bitten, auch unabhängig von unserem Tun und Lassen. Gott ist König, das steht fest. Ihm gehört die ganze Welt, er hat uns geschaffen und ins Leben gerufen. Und dieser König hat jetzt schon hier und jetzt jedes Recht und jeden Anspruch auf jeden Moment unseres Lebens. Das ist nicht etwas, was wir erst durch unser Bitten erreichen müssen, sondern er ist derjenige, der schon von Anfang an da ist. Und nicht nur wir gehören ihm, sondern jede Pflanze, jeder Baum, jeder Stein, von den Tiefen des Ozeans bis sie in die unendlichen Weiten des Weltalls, in dieser Zeit und in der himmlischen Ewigkeit. Alles, alles gehört diesem König. Er ist sowohl der König des Himmelreichs, so spricht Jesus auch in den Evangelien vom Reich Gottes, dass er manchmal diesen Zusatz macht. Wörtlich übersetzt heißt es auch hier, das Königreich der Himmel. Aber er ist genauso der König der irdischen Wirklichkeit. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Er herrscht über das Sichtbare genauso wie über das Unsichtbare. Er regiert über das, was wir nennen und kennen, genauso wie über das, was kein Auge und kein Ohr je gesehen oder gehört hat. Mir ist das nochmal wichtig, deswegen mache ich das auch an der Stelle so ausführlich. Die Größe und die Herrlichkeit dieses Königs sprengen unsere Vorstellungskraft. Wir können uns das eigentlich gar nicht richtig vor Augen halten, wer dieser König tatsächlich ist. Und wenn im Alten und im Neuen Testament von diesen ganz seltenen Momenten die Rede ist, in denen dieser König zu erkennen gibt, dann merkt man etwas von diesem unglaublichen Staunen. Wenn die Ältesten auf dem Sinai mit Mose stehen und es heißt, es war wie eine Platte und die Ältesten sahen nur seine Füße. Oder Jesaja in seiner Berufungsgeschichte, wenn er sagt, im Jahr des Todes des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem großen und erhabenen Thron. Und der Tempel ist nur der Schemel seiner Füße. Es ist die Größe dieses Königs, ist unglaublich. Und seine Herrlichkeit, seine Schönheit sind atemberaubend. Wer diesem König begegnet, dessen Leben verändert sich für immer. Wir merken, die Menschen, die in die Gegenwart dieses Königs treten, sie erkennen ihre Berufung, die Bestimmung ihres Lebens vollkommen neu. Und es ist eine Begegnung, die sie für den Rest ihres gesamten Lebens prägt. Der ganze Kompass, alles, was mir wichtig ist, alles, was mir im Herzen liegt, das alles richtet sich neu ein, nordet sich gewissermaßen auf diesen König hin. Gott als König? Echt jetzt? Ich trete an der Stelle bewusst noch mal einen Schritt zurück. Wir als geübte Bibelleser uns sind diese Bild- und diese Sprachwelt vielleicht vertraut, aber stellen Sie sich vor, Sie gehen hinunter nach Eidlingen in die Stadtmitte und sagen, boah, ich freue mich so, dass Jesus mein König ist. Und ich wünsche mir, dass Jesus der König von Deutschland ist und dass wir alle ihm nachfolgen. Wir selber und ich denke auch viele von den Menschen, die mit uns leben, wir haben vielleicht ganz eigene Bilder vom Königtum und von König im Kopf. Ich habe Ihnen ein paar Bilder mitgebracht, nicht von mir selber, und lasse sie einfach durchlaufen. Und vielleicht erkennen Sie ja das eine oder andere und vielleicht merken Sie ja, wenn ich sonst König höre, dann schwingt das auch mit bei mir. Der dicke Friedrich, wer ihn nicht erkannt hat. Unser König, ein König von Württemberg. Und man merkt schon, oder mir geht es zumindest so, ich merke, wenn ich ehrlich bin, schon einen gewissen inneren Widerstand. Wenn ich das Wort König und Königtum höre, dann klickt es bei mir so irgendwie entweder Richtung Mittelalter oder Absolutismus oder Romantik. Neuschwanstein, Traumhochzeit, Burgen, Prinzessinnen, Könige. Wir waren im Urlaub jetzt in Stockholm, Schloss Drottningholm, Bachwechsel und natürlich ein chinesisches Brautpaar, das sich vor dieser wunderbaren Kulisse ablichten wollte. Jesus als König, wenn wir darüber predigen, wenn wir auch darüber mit anderen ins Gespräch kommen, sollte uns vielleicht bewusst sein, dass das nicht sofort die großen Begeisterungsstürme in anderen auslöst. Wir waren in Schweden auch auf einer Familienfreizeit bei den Fackelträgern in Holsby und dort hat der Bibellehrer John Poistie, das war auch sein Thema, Gottes Königtum und sein Reich. Und ich habe festgestellt, für Menschen aus dem englischsprachigen Raum ist das anscheinend auch viel einfacher, einen positiven Zugang zu God's Kingdom zu finden. Und vielleicht liegt es ja auch daran, dass der englischsprachige Bereich auch einen sehr positiven Zugang zumindest haben kann. Da gibt es die Queen, the British Empire, the Commonwealth, der sich von Australien über Kanada bis Indien über die Kolonien nach Großbritannien erstreckt. Und ich glaube, das ist schon noch was, wo selbst die Briten, die es eher ablehnen oder darüber lächeln, aber auf eine gewisse Weise auch stolz sind auf diese lange Tradition. In Europa dagegen haben wir andere Erfahrungen mit Königen gemacht. Wir haben es vorher gesehen, der Sonnenkönig, der Staat bin ich, dekadent, verschwendungssüchtig und der dicke Friedrich in seinem Schatten, das waren Könige, die dieses Königtum nachgemacht haben, nicht zum Besten des Volkes, sondern die Menschen geplagt und ausgeblutet haben. Und es waren die Pietisten, die sich gegen solche Könige gewehrt haben, die ihnen zum Teil bis zum Martyrium auch widerstanden haben. Es gibt die Geschichte vom berühmten Hofprediger, der hingestanden ist und sich der Kutsche in den Weg gestellt hat und der König gesagt hat, dann schieße ich ihn halt über den Haufen, weil dieser Prediger seinen verschwenderischen Lebensstil angeprangert hat. Es gab Könige, Kaiser wie Napoleon, die das alte Römische Reich wieder zum Glanz bringen wollten. Und manche wissen von ihnen, wissen es vielleicht, Napoleon war für Hitler ein großes Vorbild. Das, was Hitler gemacht hat, da hat er Napoleon nachgeahmt. Der Zug nach Russland, der Traum von der Grande Nation, der großen, vom großen Volk, vom tausendjährigen Reich. Das sind Träume, die in Europa immer wieder geträumt wurden und mit verheerendsten Folgen. Und ich denke, das steht bei uns auch im Hintergrund, bei vielen im Hintergrund, wenn wir vom König reden. Dass manche sagen, gut, dass das vorbei ist. Gut, dass wir das hinter uns haben. Und hoffentlich kommt das nie wieder, dass da jemand kommt und unser König sein will. Damit wir wieder diese Sehnsucht nach dem echten und wahren König lernen, müssen wir uns der wahren Quelle zuwenden. Und wir müssen ganz neu uns von der Bibel die Sehnsucht nach dem echten König wecken lassen, nach dem König der Könige. Denn meine Sehnsucht nach einem König, und ich denke gerade hier in Europa und vielleicht auch in Deutschland, die erwacht erst dort und wird erst dort auch wirklich tief und lebendig, wo er sich uns in seiner ganzen Schönheit zu erkennen gibt. Diese Sehnsucht erwacht erst dort, wo wir wissen, wie ein König eben auch sein kann. Und dass Gott König sein will, dass er König meines Lebens sein will, dass er der König dieser Welt ist, das ist eben keine biblische Nebenlinie. Sondern wenn wir die Bibel anschauen, dann merken wir, das ist eines der Leitmotive. Das ist einer der roten Fäden, dem wir in der Bibel entlang gehen können. Gott als unser König. Und in diesem Teil nur ein kleiner, kurzen Fadenschlag im Eildurchmarsch durch die biblische Geschichte. Auf der ersten Seite der Bibel. Gott schafft die Welt. Er ist der König. Er setzt sich ins Recht. Die ganze Geschichte Israels, wenn wir das sehen. Gottes Volk hat zunächst Gott als König und dann wollen sie einen eigenen König haben. Und sie wählen sich und Gott sagt zu Samuel, sie haben nicht dich verworfen als Propheten, als ihren Richter des Volkes, sondern sie haben mich verworfen. Und dann geschieht es, dass Israel einen eigenen König haben will. Und ich finde es bis heute faszinierend, dass die Geschichte der Königebücher und die Geschichte der Chroniken die Geschichte eines Staates nachzeichnen aus einer Perspektive, die eigentlich verrückt ist. Legen Sie die altorientalischen Chroniken daneben, wie sich die Pharaonen in Ägypten darstellen ließen, wie Nebukadnezar, wie Kyros und andere sich bejubeln ließen in ihren Chroniken. Wie nur das Beste und das Schönste, die Sonnenseiten ihrer Königsherrschaft dargestellt wurden. Und wer damals lebte, wusste, wie es war, als Sklave in Ägypten zu leben, wie es war, als Soldat im Heer von Assyrien zu sein oder einer, der geknechtet wurde in Persien. Aber das wurde von der offiziellen Geschichtsschreibung nicht erwähnt, nur in Israel. In Israel sind die wesentlichen Dokumente, die wir haben, schonungslose Abrechnungen mit den Königen. Und alles dreht sich um die Frage, ob diese Könige dem König der Könige gerecht geworden sind oder nicht. Und es ist wie heute, man muss sich ja fragen, wer finanziert das Ganze? Es waren ja nicht Hobbyschreiber, sondern es waren die Könige selber, die gesagt haben, die Geschichte unseres Volkes, die Geschichte von Israel, die wollen wir daran messen, wie sehr wir unserem Gott die Treue gehalten haben oder wo wir an ihm schuldig geworden sind. Die Psalmen, Gott als König der Welt, die Königsherrschaft, alles, was atmet, lobe den Herrn. Alles, der ganze Zug der Psalmen richtet sich darauf aus, dass Gott als König angebetet und gelobt wird. Dann im Neuen Testament, es beginnt damit, dass Jesus Christus eingesetzt wird als König. Das ist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Dieser Name ist Programm. Christus, der Gesalbte. Das heißt nichts anderes als Jesus, der König, der Messias. Er trägt den Königsnamen in seinem Eigennamen. Dieser Name ist Programm. Das ist keine Nebenlinie. Über seinem Kreuz steht es, der König der Juden in allen bekannten damaligen Weltsprachen. Und Johannes sagt, dieser König wird am Kreuz erhöht. Und dann die Offenbarung, die erzählt, wie dieser König einmal wiederkommen wird, gegen die Widerstände der Nationen, um das ewige Reich aufzurichten. Von der ersten bis zur letzten Seite. Die Sehnsucht nach der wahren Königsherrschaft Gottes. Und die Gleichnisse, die Jesus erzählt vom Reich, das ist der Kern seiner Verkündigung. Und dass dieses Reich Raum gewinnt in unserem Leben, das ist das, was er seinen Bibelschülern ans Herz legt. Das ist das, was sie bei ihm gelernt haben, was sie bei ihm lernen sollen. In seiner Nachfolge. Wie das geht, dass Gottes Reich, dass Gottes Königreich Raum gewinnt in ihrem Leben, in ihrer Umgebung, in ihren Städten, im ganzen Mittelmeerraum, in allen bekannten Nationen dieser Erde. Bibel als Ganze weckt uns die Sehnsucht nach diesem König. Aber ich möchte mit Ihnen noch einmal ganz bewusst an einer Stelle tiefer graben. Von David. Die Sehnsucht nach dem König der Könige lernen. Für mich ist David etwas ganz Besonderes, weil er den Grundstein in Israel legt, dass Gott als der König der Könige bekannt ist und angebetet wird. Er, der bis heute als der größte der Könige Israels gilt, gilt. Der Davidstern bis heute, das Symbol Israels. Er, der das Königtum in Israel zum Sprichwort gemacht hat. Die Könige sind Könige aus dem Stamm Davids, nicht nach der Art Sauls und nicht nach der Art Salomos, obwohl Salomo das größte Friedensreich hatte. Aber David ist es, der König schlechthin ist. Und es gehört ja zur Tragik dieses Lebens, dass er schon als Knabe zum König gesalbt wurde. Er war der Maschiach, der Gesalbte, der Christus von Samuel, berufen zum König. Und er wusste es, der Thron gehört mir, ich habe einen Anspruch auf den Thron. Aber mehr als die Hälfte seines Lebens war er gejagt und vertrieben, durfte er das, was ihm rechtmäßig zustand, nicht in Besitz nehmen, weil er Respekt hatte vor dem Königtum Gottes und weil er gesagt hatte, der Gesalbte des Herrn wird von mir nicht angetastet. Er hätte viele Möglichkeiten gehabt, das Königtum mit eigener Kraft, mit eigener Gewalt an sich zu reißen, aber er hat darauf verzichtet, bewusst, und hat gesagt, halt! Ich taste den Gesalbten des Herrn nicht an, denn nicht ich bin König, solange mein König einen anderen Herrn zu meinem Herrn bestimmt hat. Und vielleicht musste David durch diese harte Schule gehen, um zu erkennen, wer der wahre Gesalbte ist. Und ich sehe bei David, wie er selber wusste, ich bin König auf dem Thron, als er es war, aber dass er wusste, ein wahrer König ist noch mehr. Ein König, der keinen Ehebruch begeht. Ein König, der keine Soldaten in den Tod schickt. Ein König, der wahre Gerechtigkeit übt, der seinem Volk gerecht wird, der wirklich danach schaut, dass es den Witwen und den Waisen an nichts mangelt, der für Frieden sorgt, für einen himmlischen Frieden. Wir haben das vor allem beim Propheten Jesaja, der dann von einem König aus dem Spross Davids träumt. Aber ich glaube, es ist bei David schon selbst angelegt, in den Psalmen, dass er sagt, der wahre König, das ist der gute Hirte, der mich leitet. Der wahre König, das ist der wahre Knecht Gottes ist, der wahre Sohn. Jeder neue König in Israel wurde mit dem Psalm 1 auf den mit dem Psalm 2 auf den Thron gesetzt. Psalm 1 und 2 sind das Eingangstor in den Psalter. Psalm 1, die Tora, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, sondern seine Lust hat an der Tora, an der Ordnung des Herrn. Und das zweite, der Messias, das sind die zwei Säulen, mit denen wir in den Psalter eintreten. Und der Psalm 2, die Könige der Erde lehnen sich auf gegen den Herrn und seinen Meschiach, gegen den Gesalbten, gegen den Christus. Aber der Herr steht zu seinem König. Und es ist die Zusage, die jeder König auf dem Thron Davids bekommen hat. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und das ist der Satz, mit dem Jesus seine Königsherrschaft begonnen hat. Bei der Taufe im Jordan, als der Himmel offen stand und eine Stimme, Jesus diese Stimme gehört hat, du bist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und die Bibel berichtet von nichts anderem, was Jesus als Zusage für die erste Zeit auf den Weg mitbekommen hat, das musste reichen. Du bist mein Kind, ich liebe dich. Und jetzt geh und sei König, mein König. Und das ist das, was David zum Ausdruck bringt. Und David ist auch derjenige, der, wenn ich den Chronikenbüchern folge, der diese dauerhafte Ordnung der Anbetung dieses Königs in Israel ins Leben gerufen hat, der die Leviten und die Diener, die Sänger an der Stiftshütte, diese Psalmentradition organisiert hat. Er hat aus Israel ein betendes Volk gemacht. Und ich denke, das ist das, was bei David noch besonders ist und was wir von David lernen können, auch im Blick auf unser Gebetsleben. Gebeten heißt nicht, eine Liste abzuhaken von Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung, sondern beten heißt, sich bewusst zu machen, ich bin ein Kind des Königs und ich trete in seinen Thronsaal. Ich habe das Recht, vor meinen Vater zu treten, der König der ganzen Welt ist und der zu mir sagt, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. An dir habe ich Wohlgefallen. Komm zu mir. Und ich freue mich über die Tradition, die neu aufbricht der Gebetshäuser, die das wieder aufleben lässt und die sagt, es ist wichtig, dass wir mitten in unserem Gemeindealltag, in dem vielen, was wir tun, dass das Gebet den ersten und wichtigsten Platz hat. Dass in aller unserem Staatswesen, und ich denke, das ist das, was wir von David auch lernen können, dass er gesagt hat, mein Staat, mein Königtum ist das eine, aber es ist nichts und es ist Dreck wert, wenn es nicht dem Königtum des Königs der Könige dient. Und die Psalmen, der Dienst der Sänger, das war das, wodurch er diese Grundhaltung in das ganze Volk übertragen konnte. Etwas, was das Kind auf der Gasse, was die Frau zu Hause am Mahlstein, was der Mann auf dem Feld mitnehmen konnte, auf dem Acker, auf der Herde, der Herr ist mein Hirte. Und das ist der große Schatz, den wir von David ganz besonders lernen können. Ich möchte an der Stelle eine Pause machen, bevor es zum zweiten Teil geht, was es heißt, die Sehnsucht nach seinem Reich in uns lebendig werden zu lassen. Und ich möchte zwei Strophen des Liedes singen. Jesus Christus herrscht als König. Drei Strophen sind es. Es sind Strophen von Philipp Friedrich Hiller, die zensiert wurden vom König, weil es zu frech war. Wir singen diese drei Strophen. Friedrich der Dicke, der die Frommen anschnarcht, und ein kleiner Liederdichter, der ohne Stimme einem Volk eine Stimme gibt und sagt, du absolutistischer Herrscher bist auch dem König der Könige untertan. Und ich denke, es ist auch wichtig, wenn wir die Sehnsucht nach seinem Reich haben, dass wir das nicht vergessen. Das gilt für unseren Ort, in dem wir wohnen, für unsere Bürgermeister, für unsere Landräte, für unsere Ministerpräsidenten und für unsere Kanzlerin. Es gilt für Trump wie für Putin. Sie haben ihre Verantwortung von dem König der Könige. Und ihm sind sie Rechenschaft schuldig für alles Tun und für alles Lassen. Sehnsucht nach dem König und die Sehnsucht nach seinem Reich. Wenn wir nur nach dem König uns sehen, besteht die Gefahr, dass wir sagen, Herr, nimm mich weg von diesem Jammertal in dein ewiges Königtum. Aber Jesus will mehr von seinen Jüngern. Er sagt, ihr seid das Salz, ihr seid das Licht. Und er sagt, ihr seid selber Kinder des Vaters. Vater unser, dein Reich komme. Das heißt, wir sind Kinder des Königs. Und das gilt schon von der ersten Seite der Bibel an. Jesus sagt nichts, was das Alte Testament, was nicht Mose, was nicht David schon lange gewusst haben und was ihnen ins Stammbuch geschrieben worden ist, was Israel unterschied von allen Völkern des Alten Orients. Wir kennen diese ersten Verse der Bibel über den Menschen. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Wir haben das schon 100-mal gehört, aber vielleicht haben wir vergessen oder wissen es nicht mehr, was für eine Sprengkraft in diesen Sätzen lag zur Zeit des Alten Orients. Das Wort, das das Alte Testament hier verwendet für das Bild, das Zelem, das war das Bild, die Statue, die den Königen, den größten Herrschern vorbehalten war. Ein Zelem, Das war das, was überall im Reich aufgestellt wurde als Repräsentanz des Herrschers. Wer in der DDR aufgewachsen ist, der wusste, wenn der Erich von vorne vom Klassenzimmer grüßt, was es heißt, dass das Bild des Herrschers aufgestellt wird. Und es war damals nicht anders. Alle großen Herrscher, vor allem die, die Angst um ihre Herrschaft hatten, die haben dafür gesorgt, dass ihr Bild präsent war. Und dieses Bild musste behandelt werden wie der Herrscher selbst. Bei Wilhelm Tell, beim Schiller, da ist es Gesslers Hut auf der Stange und jeder, der vorbeigeht, muss die Ehrfurcht vor diesem Hut bringen. Und es war bei den Statuen, bei diesen Salems des alten Orients, war es genau dasselbe. Und wenn Israel nun hört, jeder Mensch, jeder Mann, jede Frau ist so ein Salem Gottes, des Königs der Könige, ein Repräsentant, der Ehre hat, der Würde verdient, von Mutterleib an, von Anfang an, nur deshalb, weil es ihn gibt, dann hat das eine politische Sprengkraft, die wir uns nicht vorstellen können. Jeder Mensch ein König, jeder Mensch ein Kind des Höchsten, jeder Mensch direkt berufen zum Herrscher. Und das Königreich, das jeder hat, es beginnt in ihnen selber. Das Herz, das ihnen geschenkt ist. Von Scheitel bis zur Sohle. Mein Leib, meine Zeit, meine Gaben. Das ist das Reich, das Gott uns, jedem von uns anvertraut. Ganz unterschiedlich, aber wir sind berufen, Könige zu sein über das, was uns geschenkt ist. Einer hat mehr, ein anderer weniger. Wir wissen nicht, wie viel Zeit Gott uns zumisst. Manches darf wachsen und im Alter müssen wir es auch wieder hergeben. Aber wir sind es. Wir sind Könige, aber wir wissen, dass die Menschen mit diesem Königtum falsch umgegangen sind. Sie haben auf die Schlange gehört, die das Misstrauen in Gottes Wort gesät hat. Sollte Gott gesagt haben. Und wir wissen es, die Schlange verspricht dem Menschen nichts, was Gott ihm nicht schon lange gegeben hat. Ihr werdet sein wie Gott, wenn ihr von dem Baum der Erkenntnis esst. Er meint's doch nicht wirklich gut mit euch. Lügenpresse. Er verschweigt euch das Beste. Greift nach der verbotenen Frucht. Und dann staunt. Das ist die Versuchung, der Mensch erliegt, dass er selber der König sein will und dem König der Könige misstraut. Dass man sich löst vom Vaterhaus, dass man selber seine eigenen Gesetze und Gebote machen will. Und wir merken, da wo der Mensch das macht, da verlieren wir alles. Dann gibt es solche Reiche wie von Napoleon, wie vom Sonnenkönig, wie von Hitler. Wenn Menschen sich selber an die Stelle des Königs der Könige setzen, dann ist die Hölle los. Und die Sehnsucht nach dem Reich Gottes, nach seiner Königsherrschaft, ist vor allem die Sehnsucht nach dem, was wir verloren haben, dem, was uns fehlt. Stutzen Sie kurz? Gemeinde? Echt jetzt? Meine Gemeinde zu Hause, mein Hauskreis, mein Bibelkreis, heute hier, vor Ort seines Reiches? Jesus sagt, dass sein Reich ist da, wo er da ist. Wo der König der Könige unter uns ist, da ist sein Reich. Und das ist die große Verheißung, dass Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und wenn der König da ist, wie sollte das Königtum nicht da sein? In der Landeskirche werden Gemeinden als Parochie bezeichnet. Und das griechische Wort Paroikia meint wörtlich ein anderer Hausstand. Oikos ist das Haus und Par meint immer etwas anderes, etwas, was durch hindurch geht. Abraham wurde als Paroikos bezeichnet, als Fremdling in Ägypten. Es war derjenige, der wohnte, aber kein Bürgerrecht hatte. Asylant, könnte man auch sagen. Und unsere Gemeinden, unsere Parochien, der Grundgedanke, Gemeinde so zu nennen, war dahinter das festzuhalten, dass man sagt, Gemeinde Jesu, das ist ein anderer Hausstand, das ist ein anderer Ort. Es ist keine Utopie, nicht das Neverland von Peter Pan, das Paradies, ah ja, wären wir da. Aber es ist ein anderer Ort, anders als das, was die Christen im Römischen Reich, was sie in der Fremde, was sie unter den Nationen erlebt haben. Gemeinde als Vorort seines Reiches. Botschaften. Und wie auch bei uns im Ausland eine Botschaft einen eigenen diplomatischen Status hat, so sind unsere Gemeinden eigene Orte, wo eigene Gesetze gelten. Das Recht des Königs, das Recht unseres Herrn, das Recht des Christus. Und es gab immer schon Tendenzen, dass man daraus auch besondere Orte macht. Es waren zunächst die Klöster und dann auch die Kommunitäten, die gesagt haben, mitten in dieser Welt wollen wir Lebensformen, Lebensorte anbieten, wo die Anbetung des Königs nochmal einen eigenen Raum gewinnt. Wir reden heute ja unglaublich viel von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich mache da keine Ausnahme. Aber die Grundfrage der Christen, der ersten Christen war, wie vereinen wir Gottesdienst und Weltdienst? Wie vereinen wir das Stehen vor dem Thron Gottes und die Anbetung des Königs mit unserem Stehen mitten in dieser Welt und mit dem Dienst an den Menschen? Gott zur Ehre und den Menschen zur Freude. Das waren die Pole, nach denen Christen sich ausgestreckt haben und wo sie gesagt haben, wie werden wir dem am besten gerecht, auch in unserem Leben, in unserem Zusammenwohnen. Es ist gut, dass Luther die Christen aus den Klöstern in die Welt geholt hat. Aber ich glaube, dass die Lebensform des gemeinsamen Wohnens, des gemeinsamen Lebens, auch wie Bonhoeffer es beschrieben hat, dass Kommunitäten, auch wie hier, die Schwesternschaft, noch einen großen Schatz in sich tragen, den es noch weiter zu heben gilt. Und ich bin sehr gespannt, was Jesus auch hier noch vorhat als Dienst für unsere Gemeinden. Gemeinde als Vororte seines Reiches. Und dann schauen wir drauf und sagen, oh, aber wenn ich mich umschaue, nach Hause komme. Ah. Aber genau darauf liegt die Verheißung. Da ist das Königtum, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, wo das Wort des Königs unter uns laut wird, wo wir die Bibel nicht nur lesen als fromme Pflichtübung, sondern als Wort des Königs der Könige an unser Herz. Wo wir als Getaufte zusammenleben und die Taufe uns sagt, das ist unsere Staatsbürgerurkunde. Der Name des Königs, der Name des Christus, der Name des dreieinigen Gottes, der über unserem Leben proklamiert wird, das ist sein Reich. Dieses Leben gehört ihm. Du gehörst dem König und er gehört zu dir. Wenn wir Abendmahl feiern, sein Leben, sein Reich für uns, bis er wiederkommt als sichtbarer König. Unsere Gemeinden sind Vororte und wir bekommen darin einen Vorgeschmack darauf. Und ich glaube, wir merken erst richtig, was uns fehlt, wenn wir das verlieren, was wir haben. Wie wertvoll es ist, sich in aller Freiheit zu treffen, Bibelausgaben zu haben, einen reichen theologischen Schatz gerade hier in Deutschland. Und trotzdem merken wir leben in der Spannung. Und das sagt auch Jesus zwischen dem, das Reich ist schon da und es kommt noch. Ein Bild, das ich Ihnen zum Ende mitgeben möchte, das mir sehr zur Hilfe geworden ist, ist das Bild des Königs, der die Schlacht bereits errungen hat. Stellen Sie sich vor, in Zeiten des Internets, als nicht getwittert wurde, sondern die entscheidende Schlacht ist geschlagen und Jesus hat diese Schlacht auf Golgatha geschlagen und der Sieg ist errungen. Aber die Botschaft vom Sieg ist noch nicht in alle Ecken des Reiches vorgedrungen. Es gibt Menschen, die noch nicht wissen, dass der letzte Feind der Tod besiegt ist. Und sie brauchen die Evangelisten, wörtlich die Freudenboten, die ihnen verkünden, ihr müsst nicht mehr kämpfen. Jesus ist Sieger. Er ist der König. Schließt euch ihm an. Sagt ab allen Mächten und Gewalten und gedient dem König der Könige. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und es gibt diese dunklen Gebiete, die unerlöst sind, die nichts wissen. Und es gibt sie in unseren Gemeinden und es gibt sie auch persönlich in jedem von uns. Es sind die großen Felder des Umgangs mit Macht, mit Geld, mit unserer Geschlechtlichkeit, in denen wir angefochten sind, immer wieder und bitten, vergib uns unsere Schuld und erlöse uns von dem Bösen. Und es sind am Ende Krankheit und Tod, die uns daran erinnern, dieses Reich, das Christus uns jetzt anvertraut hat, unser Leib, unser Leben, das fordert er zurück auf der Schwelle. Und es tut weh, das hergeben zu müssen. Es ist wie, egal ob Jeff Bezos, der Chef von Amazon oder der große Rockefeller, wenn sie sterben und ein Journalist neugierig fragt, und, wie viel hat er hinterlassen? Dann lautet die ebenso diskrete wie korrekte Antwort, alles. Aber genau das ist das Tröstliche. Heinz Spindler hat das bei der Jumiko einmal gesagt, Jesus nimmt uns nichts, was er uns nicht vorher gegeben hat. Es tut weh, das alles hergeben zu müssen, aber wir dürfen es abgeben, unsere Gesundheit mit dem Alter, in der Gewissheit, Jesus tauscht das um. Unsere zerlumpten Gewänder tauscht er in das Festkleid, im Thronsaal seiner Herrlichkeit. Unsere körperlichen Gebrechen, seelische Belastungen. Unser König wird sie umtauschen in das, was ihm Ehre macht und uns Freude bereitet. Und allen, die mit ihm an seinem Tisch sitzen werden in seinem Reich. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in ihm.